Wer von euch ist schon mal geflogen? Mit dem Flugzeug. Die meisten von euch. Dann kommt euch folgendes Bild sicher bekannt vor, oder? Und dann kennt ihr sicherlich auch folgende Botschaft.
Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask you that you please direct your attention to the monitors above as we review the emergency procedures. There are 6 emergency exits on this aircraft. Take a minute to locate the exits closest to you. Note that the nearest exits may be behind you. Count the number of rows to these exits. Should the cabin experience sudden pressure loss, stay calm and listen to instructions for the cabin crew. Oxygen mask will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose like this. Pull a strap too tight if you're traveling with...
Und so weiter und so fort.
Review the safety data card in the seat pocket in front of you.
Okay. Also, wir alle kennen das, oder? Eigentlich, welch wichtige Botschaft. Eine Botschaft, die Leben retten kann, oder? Im Ernstfall. Aber keiner hört richtig hin. Wie wird diese Botschaft verkündigt? Es wird monoton heruntergeleiert, meistens. Es ist die erste Frage, wie wird sie verkündigt? Und die zweite Frage, wie wird diese Botschaft aufgenommen? Wenn ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich, und ja, ich bin schon öfters geflogen und man schaut sich dann um, die Reaktion der Flugpassagiere ist meistens, sie sitzen irgendwie im Sitz, beschäftigen sich mit irgendetwas anderem und die Reaktion, die ich oft beobachte, ist... Schon wieder das Gleiche, oder? Und mir geht es auch so. Ja. Die Frage ist aber, wie schaut es aus mit unserer Botschaft? Wir haben ja auch eine Botschaft, oder? Eine Botschaft, die unser Leben verändert hat, und zwar das lebendige Evangelium. Und darum soll es heute gehen. Das lebendige Evangelium, und auch da können wir die Frage stellen, wie erzählen wir diese Botschaft? Erzählen wir diese Botschaft überhaupt? Und wenn wir sie erzählen, wie hören die Leute zu? Eine Gruppe von Personen, die damals sehr gut zugehört hat, als das Evangelium verkündet worden ist, waren die Thessalonicher. Sie haben das Evangelium angenommen, das Evangelium arbeitete in ihnen, und sie haben das Evangelium dann ausgesät. Also, das sind halt die 3 Punkte für heute. Das Evangelium annehmen, arbeiten lassen in uns und aussehen. Und das ist der normale Fluss des Evangeliums. Das Evangelium kommt zu dir, es arbeitet in dir und das Evangelium geht wieder von dir. Und wir starten ja heute eine Predigtserie zu den Thessalonicher Briefen. Ich darf heute den Einstieg machen und dazu werde ich kurz aus diesem Grund ein paar Details zum geschichtlichen Hintergrund geben. Wir haben ja vor einiger Zeit eine Predigtserie schon gemacht zur Apostelgeschichte und das ist eigentlich ein super Übergang. Da haben wir es ca. bis Kapitel 16 geschafft, wo ich mich erinnern kann. Und es ist eigentlich genauso der Punkt, die zweite Missionsreise, was uns den Hintergrund liefert, nämlich für die beiden Thessalonicher Briefe und heute zum ersten Thessalonicher Brief. Paulus und seine Begleiter waren auf der zweiten Missionsreise, Apostelgeschichte 16, und da haben sie die klare Führung durch den Heiligen Geist erlebt. Sie sind verhindert worden, nach Asien und Bithynien zu reisen, und stattdessen haben sie durch den Heiligen Geist ganz klar eine Richtung vorgegeben bekommen. Wir erinnern uns an den Hilferuf des mazedonischen Mannes, der gesagt hat, kommt hier herüber. Das war so eine Nachtvision, die der Paulus gehabt hat. Und Paulus war dann gehorsam, ist diesem Ruf des mazedonischen Mannes gehorsam gefolgt, Apostelgeschichte 16, Vers 8. Und sie haben ganz klar feststellen können, dass es Gottes Ruf war, das Evangelium in Mazedonien zu verkünden. Und in Thessalonich, das lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 2, haben sie das ganz gehorsam getan an 3 Sabbaten. Wir sehen auf der nächsten Karte eben da die Reise nochmals von Antiochien ausgegangen, über Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium und so weiter. Und sie waren nicht erlaubt, nach Bithynien hinaufzureißen, sind durch Phrygien hindurch. Nach Süden ist es auch nicht gegangen, sondern up to the west. In den Trojas sind sie dann übergesetzt nach Mazedonien. Da sehen wir Neapolis, Philippi und dann Thessalonich. Und das ist der Hintergrund zu den beiden Briefen. Wie gesagt, an drei Sabbaten wurde dort gepredigt. Paulus ist meistens als erstes in die Synagogen hineingegangen und ein Jahr später, nach dem Besuch da, hat er dann den Brief, den ersten Thessalonicher Brief geschrieben, um ca. 50 nach Christus. Es ist nicht ganz sicher, ob der erste Thessalonicher Brief jetzt der erste Brief war oder der Galaterbrief. Möglicherweise der Galaterbrief. Auf jeden Fall war es einer von den ersten beiden Briefen. Und wenn wir uns kurz anschauen, was sind die Schwerpunkte der beiden Thessalonicher Briefe? Beim ersten Thessalonicher Brief geht es darum, dass ein geistlicher Vater, nämlich der Paulus, zu seinen geistlichen Kindern spricht. Es wird dort die himmlische Familie betont. Ja, ich betone himmlische Familie. Die Familie wird betont, nicht im politischen Sinne, das ist ja auch schon abgenutztes Wort im politischen Sinne, aber die geistliche, biblische Familie wird dort betont. Und wir werden dort im Thessalonicher Brief erinnert an die ganzen großen Dinge, die der Herr durch Paulus und seine Begleiter in Thessalonich getan hat, durch den Dienst von Paulus und seine Begleiter. Der zweite Thessalonicher Brief hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Da geht es dann um die Korrektur falscher Ideen, Prinzipien und Praktiken, speziell was die Wiederkunft Christi anbelangt. Ja. Insgesamt kann man sagen, die Kernbotschaft von den beiden Briefen ist die Wiederkunft Christi und die Auswirkungen auf unser geistliches Leben heute. In der heutigen Botschaft geht es aber ganz klar um das lebendige Evangelium, was im Zentrum steht. Und da ist die Frage, oder ich mich gefragt, wie kann es passieren, dass einst große und lebendige Bewegungen, Gemeinden oder Kirchen drohen einzuschlafen? Und ich glaube, die Antwort liegt darin, immer wenn das Evangelium vernachlässigt wird, dann drohen Gemeinden einzuschlafen. Wir müssen das Evangelium Gottes, was wir empfangen haben, wirklich zu unserem Evangelium machen, so wie es der Paulus auch getan hat. Das schreibt er dann auch im Text, wie wir gleich lesen werden. Und wir dürfen auch nicht vernachlässigen, das Evangelium, was wir einst einmal angenommen haben, auch immer wieder uns selbst zu predigen. Ja? Am besten sogar täglich, das Evangelium der Gnade. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich mit 13 Jahren bekehrt, als junger Bursche, genauso im Jungschau-Alter. Deshalb ist das ein ganz wichtiges Alter, diese Arbeit da auch zu machen. Und es ist aber nicht so, dass man sagt, okay, man nimmt einmal Jesus an und dann ist das abgehackelt von der Liste. Ja. Sondern das Evangelium ist eine ganz wichtige Botschaft, lebensverändernde Botschaft, die uns ein ganzes Leben lang begleitet, das Evangelium der Gnade. Und wir müssen uns das immer wieder zu uns predigen. Ja. Manchmal sind wir viel zu hart mit uns selbst, gehen mit uns selber ins Gericht, anstatt dass wir Gottes Gnade einfach annehmen und sagen, okay, hast schon wieder einen Mist gebaut, aber Gottes Gnade ist umso größer. Ja, deshalb steigen wir jetzt ein in unseren Text, 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die ersten 10 Verse, wenn ihr eure Bibel mitgenommen habt. Und bevor wir den Text lesen, darf ich noch kurz beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hast. Danke, dass wir dieses kostbare Evangelium haben, dass du, Jesus Christus, für uns gestorben, aber auferstanden bist, dass wir ewiges Leben in dir haben, diesen kostbaren Schatz, den wir tragen dürfen, in unserem irdischen Gefäß, was sehr zerbrechlich ist, was auch viele Macken hat. Aber es kommt nicht auf uns drauf an, sondern auf den Schatz, den dieses Evangelium darstellt und den wir weitergeben dürfen. Wir wollen jetzt bitten, dass du zu uns sprichst durch deinen guten Heiligen Geist, wenn wir jetzt dein Wort lesen, ja, und betrachten, was du uns dadurch sagen möchtest. Amen. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ich habe drei Punkte in der Predigt, ich habe es schon angedeutet. Der erste Punkt, das lebendige Evangelium annehmen. Das lebendige Evangelium annehmen. Paulus schreibt, dass er zu den Thessalonichern gekommen ist, das Evangelium verkündigt hat, nicht im Wort allein, Vers 5. Nicht im Wort allein, aber schon im Wort. Das Wort ist ganz wichtig. Wir lesen den Missionsbefehl, Markus 16, Vers 15, verkündigt das Evangelium. Wir sollen das Evangelium predigen. Das Wort, das da verwendet wird, ist das Wort, das griechische Wort kerysso. Das bedeutet, öffentlich und eindringlich den Glauben proklamieren, sodass dieser von den Zuhörern angenommen wird. Ja? Wie ein Marktschreier, wie wir es im nächsten Bild da sehen. Ja? Ja. Ist vielleicht ein bisschen ein krasses Bild. Stellt euch einmal eine Stewardess oder einen Flugbegleiter vor, der sein Gesatzl so obersagen wird. Ja? Da würden die Leute wahrscheinlich mehr zuhören. Ja, manche würden vielleicht aussteigen. Ja? Aber es geht darum wirklich, und ihr habt es vielleicht einmal gesehen, das Wort zu predigen. Ich kann mich erinnern, wo ich noch so ein kleiner Detzen war. Da weiß ich, bin ich mit meiner Mutter in Innsbruck durch die Maria-Theresien-Straße gegangen und beim Kaufhaus Tirol, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, damals, hat es angegeben, der war regelmäßig dort, hat auch sein Standl gehabt, der hat die Küchenmesser vorgestellt. Ja. Nehmen Sie die Küchenmesser, das schneiden. Und der, Wahnsinn, das war ein Verkäufer, den habe ich heute noch vor Augen, ja, unglaublich. Ja. Der hat eine super Botschaft gehabt, Messer, die schneiden, und der hat das beste Angebot gemacht, ja. Das war zwar nicht gratis, ja, im Gegensatz zum Evangelium. Das Evangelium ist ja gratis. Ja. Und die allerbeste Botschaft haben wir. Aber die Art und Weise, wie wir das Evangelium hinaustragen, ich glaube, da können wir uns schon sehr viel abschauen. Wir verstecken uns manchmal oder wir schämen uns für das Evangelium. Aber was sagt Paulus in Römer 1, 16? Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das heißt, wir tragen die beste Botschaft in uns und dafür brauchen wir uns nicht schämen, für das lebendige Evangelium. Ganz im Gegensatz dazu, eben, wir sollen es verkünden, kerysso, wir sollen es öffentlich proklamieren. Und zwar mit unseren Lippen und unserem Leben. Das heißt, aber das Lippenbekenntnis ist ganz wichtig. Und es soll sich aber mit unserem Leben decken. Ein Lippenbekenntnis, wenn wir das Evangelium mit unseren Lippen bekennen, aber das Leben steht nicht dahinter, dann ist es scheinheilig. Ja. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass wir das Evangelium leben, aber nie unseren Mund aufmachen, nie mit unseren Lippen Jesus bekennen. Und da muss man sich vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, ob das nicht feiger Egoismus ist. Ja. Nirgends anecken wollen. Das heißt, es gehört zusammen, das Leben, das Evangelium zu leben, aber auch Jesus zu bekennen. Und das heißt aber jetzt nicht, dass wir so an negativen Druck uns selber machen, so, jetzt muss ich heute wieder 5 Leute das Evangelium austeilen, sondern Gott schenkt gewisse Situationen und Gott bereitet es und da legt uns der Heilige Geist es dann aufs Herz, dass wir dann den Mund aufmachen und von Jesus erzählen und von dem, was er bereits in unserem Leben getan hat. Und ich habe das selber oft erlebt, Situationen, die habe ich nicht gestalten können, aber dann war es einfach dran und Gott hat ein Gespräch so geführt und dann habe ich einfach Zeugnis geben können von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat und wer Jesus ist und was das Evangelium ist. Immer wieder. Also, das Evangelium annehmen. Paulus hat das Evangelium verkündigt, nicht im Wort allein, aber sehr wohl im Wort. Und dann steht auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. In Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus macht deutlich, dass die Thessalonicher überzeugt waren vom Evangelium aufgrund dessen, was sie in Paulus und seinen Begleitern gesehen haben. Das hat sich gedeckt. Das war kongruent, kann man sagen. Ich habe euch da zwei so Figuren aufgezeichnet, ja, in Blau und in Gelb. Und ihr seht, das ist also ein mathematisches Zeichen, dass das kongruent ist, deckungsgleich. Das heißt, die kann ich übereinander schieben, das deckt sich. Das Leben mit der Botschaft ist deckungsgleich. Und so sollte es auch in unserem Leben sein. Ja, wir wissen, wir werden nie 100% deckungsgleich sein, aber es sollte unser Leben nicht komplett in eine andere Richtung sprechen von dem, was das Evangelium sagt. Es sollte schon eine gewisse Deckungsgleichheit sein. Wir können auch sagen, das Zeugnis unserer Lippen soll sich im Zeugnis unseres Lebens wiederfinden. Es soll bestätigt werden. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Keiner von uns ist perfekt. Aber wir sollen uns trotzdem bewusst sein, dass wir Botschafter Gottes sind. Ja? Paulus sagt das an anderer Stelle, wir sind ein Brief Christi und die Menschen, die lesen uns. Es ist wie, wir sind 24/7 unter einem Radar. Die Menschen beobachten uns. Ja? Und wenn irgendwas nicht passt an uns, kannst du sicher sein, die Leute, die spiegeln das dann. Ja? Sagen, aha, du redest immer so gescheit daher von Jesus, du bist ja der Religiöse und du führst dich so auf. Ja? Menschen folgen lieber unseren Fußstapfen als unseren Ratschlägen, könnten wir sagen. Ja? Menschen folgen lieber unseren Fußstapfen als unseren Ratschlägen. Das erinnert mich vielleicht so an ein Zitat von einem Vater, der gesagt hat, meine Kinder hören einfach nicht auf mich. Sie machen mir einfach alles nach. Ja. Also, in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit hat Paulus das Evangelium verkündigt und das Resultat, was Paulus und seine Begleiter da sehen dürfen, das löst einen großen Dank in Paulus aus. Das sind drei Punkte, wofür der Paulus da dankt: für den Glauben, die Glaubenswerke, für die Liebe, die Liebestaten und die Hoffnung, was sich ausdrückt in dem Ausharren auf die Wiederkunft Christi. Da haben wir wieder die drei Punkte, die der Paulus immer wieder betont: Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dafür dankt eben der Paulus. Ich habe letzte Woche von einer lieben Schwester in der Gemeinde ein Herz bekommen. Ja, da steht Jesus drauf, Jesus im Zentrum. Das ist aber nicht alles, hat übrigens einen Ehrenplatz bei uns bekommen. Danke, Christiane. Da ist eine schöne Masche drauf. Auf der Masche steht drauf Glaube, Liebe, Hoffnung. Ja, die Liebe ist die größte. Genau diese drei Punkte, und so soll es in unserem Leben sein. Jesus ist in unserem Herzen und unser Leben und unsere Worte sollten diese drei Punkte widerspiegeln. Glaube, Liebe, Hoffnung. Was Paulus noch erwähnt, wofür er auch dankbar ist, also in diesem Zusammenhang, erwähnt er noch die Auserwählung der Thessalonicher. Ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, Paulus hat das Evangelium verkündigt, die haben es angenommen, ja. Aber wenn sie eh auserwählt waren, was haben die da jetzt dazu getan? Denn dann ist eh alles vorherbestimmt und so. Ja? Und wir vermixen da oft theologische Konzepte, beziehungsweise muss ich sagen, wir verstehen es oft auch nicht. Was bedeutet jetzt Vorherbestimmung? Lesen wir in Epheser Kapitel 1. Was bedeutet Auserwählung? Warum heißt es dann trotzdem, okay, wir können das Evangelium annehmen oder ablehnen? Ja, wie ist das jetzt mit dem freien Willen? Und Theologen haben sich da schon Jahrhunderte, Jahrtausende zerstritten, muss man sagen. Ich habe da ein schönes Beispiel aufgezeichnet, eine Tür. Und ihr kennt alle den Vers aus Johannes Kapitel 1, Vers 14, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau. Da steht, so viele ihn aber aufnahmen, oder ist es Vers 12, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ja? Und man kann uns das vergleichen mit, okay, das ist so das Türschild, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, dadurch, durch die Tür ist Jesus, und dann kehre ich zur Familie Gottes. So viele ihn aber aufnahmen. Und wenn ich dann durch die Tür durchgehe und ich drehe mich um, dann steht, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und das sind zwei biblische Konzepte, beide sind wahr, sie gehören zusammen, sind zwei Wahrheiten, wirklich verstehen. Du ist nicht, ich weiß nicht, wenn ihr es versteht. Wir können nicht alles rational verstehen, ja? Aber wir können es mit dem Herzen annehmen. Also, das Evangelium annehmen. Das zweite dann ist, das Evangelium, das lebendige Evangelium arbeitet in uns. Und zwar bei der Bekehrung. Bekehrung bedeutet weg von dem Alten, weg von den alten nichtigen Götzen, hin zu etwas Neuem, nämlich hin zu dem lebendigen, wahren Gott. Wenn du mit Gott in Berührung kommst, dann erlebst du eine 180-Grad-Wende und du kehrst dich ab von all diesen alten Dingen, die ja, nichts bedeutend sind, die dich von Gott wegbringen. Egal, ob das irgendeine Süchte oder sonst was sind. Apropos Süchte, viele sind ja in der Nikotinsucht gefangen, speziell ja, was das Rauchen jetzt angeht, gibt es einen Nichtraucheraktivisten, das ist der Patrick Reynolds, der früher auch Schauspieler war. Und das Interessante ist, er ist der Enkel vom R.J. Reynolds, das ist der Gründer von der damals zweitgrößten von dem zweitgrößten Tabakunternehmen. Und der hat sich aber dann abgekehrt von dem Unternehmen, obwohl die riesen Gewinne gemacht haben, und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen aufzuklären über das Rauchen, wie gesundheitsschädlich das ist. Ja. Und der Grund, warum er das getan hat, sagt er, die Tabakindustrie hat so viel Schaden angerichtet und das, was mein Großvater da gegründet hat, dass so viele Menschen gestorben sind, wegen Krebs durch Rauchen verursacht. Auch sein Vater ist durch den Krebs dann gestorben oder an den Folgen des Rauchens. Und deshalb ist er zum Nichtraucheraktivisten dann geworden. Das ist einer oder der größte Beweggrund für ihn gewesen. Und er sagt, er möchte den Schaden wieder gut machen, den seine Familie angerichtet hat. Kann er natürlich nicht, ist eh klar. Aber er möchte zumindest das Leid mildern und er möchte 180-Grad-Wende vollziehen. Das hat er auch getan. Das ist ein Beispiel für Bekehrung. Weg von dem Alten hin zu dem Neuen. Oder wir haben letztens einen Vortrag gehört beim Männerfrühstück vom Andi Schutti. Ein enorm bewegender Vortrag, was er erlebt hat als Disco-König, wo er überall unterwegs war und voll in diesem weltlichen Leben drin war, bis er Jesus entdeckt hat und eine 180-Grad-Wende vollzogen hat und jetzt als Verkündiger des Evangeliums überall in Österreich unterwegs ist. Das sind jetzt natürlich sehr starke Paradebeispiele. Braucht es natürlich nicht. Der Gott arbeitet auch in und durch uns. Ja. Aber das sind so Extrembeispiele, um einfach zu zeigen, was für Kraft und Macht das Evangelium hat und was Gott in Menschen bewirken kann, wenn sie sich ihm zuwenden und von diesen alten Dingen abwenden. Die Bekehrung. Eine zweite Sache, wie das Evangelium in uns arbeitet, ist die Freude. Paulus schreibt da zu den Thessalonichern, dass sie viel Freude haben, und zwar in viel Bedrängnis. Jetzt ist es oft so, wir denken, okay, entweder habe ich das eine oder das andere, aber diese zwei Sachen, Bedrängnis und Freude, stehen da nebeneinander. Ihr habt Freude in der Bedrängnis. Und das ist immer ihr Glaube, den wir oft haben, dass wir keine Freude haben können mitten in der Bedrängnis. Ja. Aber manchmal ertappe ich mich selber dabei. Ich bin dann oft im Alltag so verharre in einer Situation, beschäftige mich irgendein Problem und dann ärgere ich mich nur. Ja. Und dann dauert es oft sehr lang, bis ich mich wieder auf das Wesentliche besinne und sage, okay, mag sein, dass das jetzt daneben geht, aber das Wichtigste im Leben, ich habe Jesus. Ja. Und eines Tages wird er alle Dinge richten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es so, ich sehne mich nach dem Perfekten. Ja. Und manchmal habe ich echt Lust, aus der Welt abzuscheiden und zu sagen, mach her, wie lange geht es da noch so? Ein paar Lachen. Ja. Also mir geht es manchmal echt so. Aber Paulus, ich bin ja nicht allein, Paulus hat das auch schon gesagt. Ja. Ich habe Lust abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Ja. Aber ich sage, es ist notwendig, um euretwillen, dass ich noch bei euch bin. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum wir oder ihr nicht alle schon weg seid? Wäre eigentlich super, oder? Bekehren, zack, und auf. Ja. Ja, aber wir haben noch einen Job zu erledigen. Ja. Wir haben noch Verantwortung in der Welt. Ja. Für die eigene Familie, für Kinder, für Partner, für Eltern. Gott möchte uns verwenden als Gefäße, wo wir das Evangelium in die Welt hinaustragen. Aber zurück zu dem Thema Freude. Freude ist das Produkt des Heiligen Geistes, unabhängig von den äußeren Umständen. Paulus hat einen ganzen Brief geschrieben zum Thema Freude. Und wie waren die Umstände beim Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat, den Philipperbrief? Er war im Gefängnis. Ja. Und es war nicht so ein Gefängnis wie in unseren Zeiten, wo da alles nachgetragen wird. Und wenn das Essen nicht auf eine gewisse Art und Weise zubereitet wird, du dann noch sagen kannst, oh, das passt aber nicht. Das waren andere Zustände. Und trotzdem schreibt der Paulus da von der Freude im Philipperbrief. Zu den Thessalonichern sagt er, euch geht's dreckig, ihr seid in Bedrängnis. Okay, aber mal ehrlich, euch geht's wirklich gut. Warum? Ihr habt Jesus Christus. Und er ist der Grund aller Freude. Und das überschattet auch alles andere, was wir erleben. Und das kann aber auch nur der Heilige Geist in uns erzeugen. Ich kann die Freude nicht aus mir selber heraus produzieren, so nach dem Motto, jetzt streng ich mich mal an. Jetzt produziere ich Freude. Das geht nicht, oder? Aber ich kann sehr wohl beten, auch in Schwierigkeiten, und Gott an meine Schwierigkeiten, Nöte und Probleme anbefehlen und sagen, Herr, hilf du mir. Und Herr, schenk du mir deine Freude und lass mich dankbar sein. Und auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht nicht umdreht, aber es kommen dann die Momente, wenn der Geist in mir wirkt, und dann erlebe ich wieder diese Freude. Wenn ich mich aufs Wesentliche besinne. Das Evangelium ist ja sehr konfrontativ. Es erzeugt Feindschaft. Warum? Weil durch das Evangelium der Stolz im Menschen angegriffen wird. Ja? Das Ego wird angegriffen. Aber gleichzeitig produziert das Evangelium Freude, weil das Evangelium den Stolz des Menschen ersetzt. Also, das Evangelium arbeitet in uns bei der Bekehrung, es erzeugt Freude und es sorgt dafür, dass wir eine gewisse Erwartungshaltung haben. Nämlich, wir erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Und ich erwarte nichts sehnlicher, als meinen Herrn und Erlöser eines Tages zu sehen und ihm gegenüberzustehen und sagen, danke Jesus, danke für das, was du für mich getan hast und danke, dass ich jetzt ganz bei dir sein darf. Vereint mit dir und auch allen Heiligen, die jetzt schon bei Jesus sind. Hoffentlich hast du auch diese Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt. Hoffentlich ist das jetzt kein Stich für dich ins Herz, so nach dem Motto, ah was, er kommt retour? Ja, Jesus kommt eines Tages retour. Aber wenn du ihn kennst und wenn du ihn liebst, dann hast du auch diese sehnsüchtige Erwartung auf diese Wiederkunft Jesu, auf diese Erlösung. Und du kannst es nicht erwarten, ihn zu sehen und alle Heiligen mit ihm. Und das Vierte, wie das Evangelium in uns arbeitet, ist dieser Glaubensgehorsam. Paulus schreibt in Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Es geht um die Nachfolge. Das Wort, was da verwendet wird für Nachahmer, ist das griechische Wort mimetes. Und das kommt von dem Verb mimeomai. Das bedeutet imitieren, nachahmen. Ihr merkt schon, was da drinnen steht. Mimeomai, da steckt da, da kommt das Wort Mimik her. Ja? Etwas nachmimen. Ja? Und Paulus sagt ja immer wieder im Neuen Testament, seid meine Nachahmer. Aber nicht, weil der Paulus sich als Superstar und Hero betrachtet, sondern er sagt, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Ja? Das heißt natürlich, Paulus war ein Riesenvorbild, aber er sagt, ihr könnt gerne auf mich schauen, aber ich gebe auch noch das weiter, was ich von Jesus gelernt habe. Und ich hoffe, wenn ihr auf mich schaut, dass ich ein guter Wegweiser bin auf Jesus. Und hoffentlich, wenn die Menschen auf uns schauen, sehen sie nicht uns und das Unperfekte in uns, sondern sie schauen auf Jesus und was er für uns getan hat. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber es geht um dieses Nachahmen. Ich ahme Jesus nach. Ja, und wenn Leute auf mich schauen, hoffe ich, ahmen sie nicht jetzt meine Schwächen nach, sondern sie ahmen auch Jesus nach. Ja. Weil keiner von uns ist perfekt. Auch meine Eltern, die waren genauso wenig perfekt. Ihr wisst, mein Papa war Missionar, der ist knapp vor zwei Jahren gestorben. Und der hat jedem das Evangelium weitergesagt, innerhalb von ein paar Minuten. War er perfekt? Nein. Eigenschaft, was mein Papa gehabt hat, er war sehr stur. Ja. Und es ist echt interessant, wie sich manche Eigenschaften ja, genetisch in den Brüdern weitervererben und in den Enkeln. Das ist echt sehr interessant zu beobachten. Und in ein paar anderen Personen in der Familie. Ja. Ja, ich war auch recht stur. War so stur, dass meine Frau nicht Nein sagen hat können bei mir. Ja. Aber mein Vater zum Beispiel, der war so stur beim Evangelium, hat er oft erzählt, wenn sie ihn vorne nicht reingelassen haben bei der Haustür, dann ist er hinten bei der Hintertür rein. Ja. Vorne haben sie ihn ausgesperrt und hinten, ja, hallo Lorenz, schön dich zu sehen. Ja. Aber genau diese Sturheit hat es gebraucht, auch, dass Menschen zu Jesus gefunden haben. Das heißt, Gott kann auch, sage ich, diese Eigenschaften verwenden, um Menschen zu Jesus zu führen. Eine gewisse Sturheit ist auch nicht schlecht, gerade wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Und wenn du eine Veränderung in der Welt sehen möchtest, vergiss die Politik. Ja. Zum Scheitern verurteilt. Gib viel lieber das Evangelium weiter, weil das geht ins Herz und da passiert dann wirkliche Veränderung. Das andere ist alles nur Kosmetik außen herum. Also das Evangelium annehmen, arbeiten lassen in uns und der dritte und letzte Punkt, das Evangelium aussehen. Das Evangelium dringt hinaus oder ist hinausgedrungen von den Thessalonichern, so lesen wir in Vers 8. Man könnte sagen, wie das Echo von so einem Urknall. Also keine Angst, ich glaube nicht an den Urknall und Evolution und so weiter. Aber wenn wir schon mal den Begriff verwenden im positiven Sinne, müssen wir vorstellen, der Urknall der Gemeinde vor 2000 Jahren, wo das Evangelium da verkündigt worden ist und dann auf der Missionsreise, dann hat es in Thessalonich auch so einen Knall gegeben. Das Evangelium ist dort gepredigt worden, es ist aufgenommen worden. Und es ist dann hinausgedrungen von den Thessalonichern in die ganze Umgebung. Ja, Achaia, Mazedonien und so weiter, wie der Paulus da schreibt. Ja, es ist hinausgedrungen, hinausgeschallt. Das griechische Wort, was da steht, ist Echo. Ja, wir wissen, was ein Echo ist. Echo, 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 Echo. Und das Echo war so stark, dass das Echo hinausgedrungen ist in alle Welt bis in unsere Zeit. So dass wir heute uns ja, mit den Thessalonichern beschäftigen, wie die das Evangelium angenommen haben und eben verkündet haben. Und die neutestamentliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft erretteter Seelen mit dem Verlangen, andere Menschen errettet zu sehen. Das ist der Ruf, den wir haben als Gemeinde, das Evangelium zu verkünden und zu Jüngern zu machen. Und die Frage für uns heute ist, wie ist jetzt unsere Reaktion auf das? Wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Es gibt drei falsche Reaktionen. Die erste davon ist Isolation. Ja? Wie kann man versuchen, den Kontakt zur Welt zu meiden? Das hat es schon immer wieder mal gegeben, wo sich Gläubige auf einer Insel versammelt haben und gedacht, okay, die Insel der Seligen, ja, der Begriff kommt ja nicht von ungefähr. Oder viele haben sich in ein Kloster zurückgezogen und gedacht, okay, Jesus und ich und dann passt es. Ja. Aber das ist nicht der Weg, uns zu isolieren oder uns in der eigenen Bubble zu verstecken, ja, den Kontakt mit der Welt zu vermeiden. Jesus hat was anderes gesagt. Geht hin und verkündet. Ja. Der zweite Weg ist der Weg der Anpassung. Ich kann natürlich auch sagen, oder ich versuche die Welt nachzuahmen. Es gibt im Englischen da einen eigenen Begriff, seeker-friendly, also sucherfreundlich, ja. So nach dem Motto, muss ich einmal meinen Joint rauchen. Und übrigens, ich habe eine Message von Jesus. Pst. Passt nicht zusammen, oder? Wir sollen nicht gleichförmig sein dieser Welt, heißt es. Wir sollen aber auch nicht gleichgültig sein. Das ist der dritte Weg, wie wir es nicht machen sollen. Ja? Nämlich keine Motivation haben, die Verlorenen zu gewinnen. Und ich weiß, manchmal ist es ernüchternd, wenn wir schon so lange mit Jesus unterwegs sind und ja, ich sage jetzt mal, wir bemühen uns, ein christliches Leben zu leben. Wir haben auch schon Versuche unternommen oder wir haben schon Gespräche geführt mit Menschen, aber das Einzige, was wir erfahren haben, ist Ablehnung oder Kopfkratzen oder so, dann kann ich schon verstehen, dass es manchmal entmutigend ist oder ernüchternd zu sagen, okay, dann halt nicht. Aber trotzdem, wir sollen immer wieder offen sein, wo Gott uns Situationen eröffnet, wo wir klar ihn bekennen und so Zeugen sind für ihn. Dass wir ihm nicht gleichgültig sein, sondern, wie wir es eben lesen, was Jesus gesagt hat zum Petrus, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und wir sollen das Evangelium allen Menschen verkündigen. Und auch wenn wir uns da versammeln, unseren Gottesdienst feiern, ist es ja eigentlich die Versammlung, wie wir schon immer wieder gesagt haben, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Und dann, wenn wir die Gemeinde da hinten bei der Ausgangstür verlassen, dann fängt der Teil 2 des Gottesdienstes an. Ich könnte sagen, der eigentliche Gottesdienst. Und der betrifft dann jeden von uns, dass wir uns einfach Gott als Werkzeuge bereitwillig zur Verfügung stellen ja, und da offen dafür sind, mit Menschen ins Gespräch über Jesus zu kommen. Amen.